Der Hans hat schon gesagt, heute eidgenössisch Dank-, Buß- und Betttag. Und da haben wir zum Anlass genommen, um mal über das Thema Buß zu reden. Das Thema Buß. Und da ist ein Stichwort, wo dir wahrscheinlich das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du nicht zu krass so im christlichen Babbel hineinhockst, dann ist es das da, oder? Dann ist es der Zettel, der an deiner Windschutzscheibe flattert, immer schön eingepackt in den Plastik, falls es regnet. Du hast in der blauen Zone parkiert, bist davor gelaufen und dann die Parkkarte ist irgendwo gelegen. Man kommt retour zum Auto und das Zettel flattert dort. Der Buß. Oder so andere Situationen, du bist auf der Autobahn unterwegs mit dem Auto, mit der festen Überzeugung, dass der Tachometer beim Auto sowieso 5 bis 10 km/h zu tief eingestellt ist. Gell? Dann machen sie so ab Werk und dann bumm, blitzt es auf. Und dann je nach Kanton geht es schnell oder langsam und ein Buß flattert heim per Post. Und Buß ist eigentlich ursprünglich ein religiöses Wort. Religiöses Wort. Aber bei dieser Buß, wo an der Windschutzscheibe flattert, ist ganz ein klares System dahinter. Ich möchte euch das System schnell zeigen. Ihr seht hier in der Cafeteria leider die Untertitel sehr schlecht, der, der jetzt gerade kommt. Aber da haben wir noch nicht geschafft zum Lösen. Aber ich sage es euch. Also, System von der Buß. Du hast eine Übertretung begangen, hast einen Fehler gemacht, oder sozusagen gesündigt, kann man sagen. Das ist das Erste, was passiert ist. Dann bist du verwünscht worden, oder? Weil sonst würde gar nicht passieren, oder? Du bist verwünscht worden. Und dann, damit die Übertretung wieder gut gemacht wird, musst du zahlen. Du zahlst einen Geldbetrag, du zahlst einen Buß für die Wiedergutmachung. Und nachdem du das gemacht hast, 40 Franken, 120, keine Ahnung, 240 oder Ausweis weg für 3 Monate, wie auch immer, nachdem das passiert ist, ist es wieder gut. Außer es ist etwas ganz Schlimmes, dann geht es noch länger. Aber dann ist es wieder gut, dann hast du es wieder gut gemacht, du hast gezahlt, du hast Buß getan, hast Buß gezahlt und bist wieder frei und rein vor dem Gesetz. So funktioniert das Bußsystem, oder? In der Schweiz. Und noch so ein anderer kleiner Fakt, den ich noch spannend finde, das Wort Büzer. Kennen wir, oder? Der Büzer. Das Wort Büzer kommt auch von dem Wort Buß. Und zwar war der Büzer jemand, der Sachen ausbessert hat. Zum Beispiel eine Mauer oder ein Haus, wo einen Riss hatte, dann hat der Büzer kommen und hat den Riss ausbessert, hat es wieder gut gemacht. Oder genau das gleiche System. Da ist etwas nicht in Ordnung und dann tut man Buß und bringt es wieder in Ordnung. Also, ist das Buß? Ist das Buß? Deine Anstrengung in deinem Leben, um Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Und um die Antwort schon zu sagen, nein, das ist nicht Buß. Das ist es nicht. Das ist nicht Buß, wie es die Bibel versteht. Aber viele Menschen denken, dass das ungefähr der christliche Glauben ist, oder? Der christliche Glaube ist dazu da, um dein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Das ist das Ziel. Das Ziel von Gott ist, dich wieder in Ordnung zu bringen, dein Leben wieder einigermaßen auf einen guten Kurs zu bringen. Also, tu Buß, bring dein Leben in Ordnung. Und dann versucht man den Menschen, ein Schuldbewusstsein einzutrichtern, oder? Du bist Sünder, damit der erste Punkt passiert, oder? Damit man überhaupt bewusst wird, dass man Übertretung begangen hat. Also versucht man, auf den Fehler der Leute herumzureiten, man schlägt ihnen die Bibel um die Tore, dass sie sich schön schuldig fühlen. Und wenn man dann mal innerlich so genug zerknirscht ist, dann geht es wieder Gutmachung. Ja, dann ist da, wo Gott verlangt, dass du dein Herz reinigst, dass du Buß tust, dass du dein Leben in Ordnung bringst, dass du umkehrst, dass du für jetzt da ein gutes Leben lebst. Viele denken, dass jemand den Glauben das sollte, wenn man mal so ein bisschen Kommentar liest, auf 20 Minuten einen Blick bei irgendwelchen mäßig christlichen Themen. Das ist die Idee. Die Leute werden mit dem Hammer der Bibel dazu gebracht, um ihr Leben irgendwie anzupassen. Und das war das Dilemma von Martin Luther. Der Martin Luther, der grosse Reformator, der hat den Heiligen Gott von der Bibel gesehen, hat die Bibel gelesen und als er die Bibel gelesen hat, dann ist es ihm immer schlechter gegangen. Und auch verständlich. Ich weiß nicht, wenn du mal die Bibel liest, mit einer gewissen Ehrlichkeit und Offenheit, dann kann es gut sein, dass es dir immer schlechter geht. Weil du merkst, was da für ein Standard an dein Leben gesetzt wird, was Gott von dir will. Und der Luther hat all seine Fehler gesehen, im Licht von Gottes Wort, und es ist ihm richtig schlecht gegangen. Er hat einmal geschrieben, dass er sich selber wie an einem dünnen Faden über der Hölle schwebend gesehen hat. Und jederzeit hätte der Faden können durchgebrannt werden und er fällt in die Hölle. Und seine einzige Rettung, das Einzige, was er gewusst hat, was er machen kann, war Buß. Buß. Wiedergutmachung. Der Luther war zu dieser Zeit ein Mönch in einem Kloster. Und es wird geschrieben, und er hat selber gesagt, dass er manchmal 6 Stunden an einem Tag damit verbracht hat, die Sünde vom gestrigen Tag zu bekennen. Jetzt stell dir das mal vor. 6 Stunden hat er einfach beichtet über die Schuld vom gestrigen Tag. Ich meine, der hat etwas gesehen von seinem Herz. Und kein Wunder, ist ihm ziemlich schlecht gegangen. So radikal war seine Buße. Und er denkt, wenn er das macht, dann wird er irgendwie können Gottes Gnade bewirken, sodass Gott wieder gut meint mit ihm. Und hat es nicht geschafft. Hat einen anderen Weg gebraucht. Das ist natürlich ein bisschen Mittelalter-Mentalität, gell? Meine 6 Stunden beichten am Tag. Aber der Gedanke ist immer noch tief in uns. Nur schon vom Bußsystem in der Schweiz. Du musst zahlen, damit Sachen wieder gut gemacht werden. Du musst für deine Fehler gerade stehen. Du musst deine Schuld zahlen. Aber Buß hat ein ganz anderes Ziel. Ein ganz anderes Ziel, eine andere Absicht. Und für das gehen wir wieder in die Geschichte von Josef. Nochmal in die Geschichte von Josef. Und begleitet da mal ein bisschen Brüder von ihm. Seine Brüder. Gell? Die Brüder, das sind die Stämme von Israel. Deren ihre Namen, die stehen im himmlischen Zion dann am Schluss. Und wenn man deren ihr Leben anschaut, dann schudert es einem schon ein bisschen. Weil ihre Lebensbiografie ist nicht wahnsinnig heilig gewesen. Also die Liste von ihrer Schuld ist enorm lang gewesen. Und das sind nicht einfach so harmlose Sonntagsschulkinder gewesen, oder, die immer brav gelächelt haben. Die haben Mord auf ihrem Lebenslauf gehabt. Mehrfacher Mord. Ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt, die Josef-Geschichte oder den Leseplan machen. Macht es mal, leset mal durch. Und dort hat es ein paar Kapitel, wo Torberg stehen. Also das ist übel. Also die Liste von ihrer Schuld ist lang gewesen, skrupulös. Und dann die kaltblütige Aktion, die wir auch schon davon gehört haben, sind ihre eigenen Brüder, die jüngeren Brüder, der Josef, haben sie kaltblütig in einen Brunnen geworfen und nachher in die Sklaverei auf Ägypten verkauft. Und so einen Entscheid kann man nicht mehr rückgängig machen. Gell? Das ist weg. Nicht können sagen, oh Mist, das war ein Seich und jetzt holen wir ihn zurück. Die haben ihren Bruder verkauft. Und dann, was sie da gemacht haben, ihre Herzen sind so kalt geblieben, haben sie ihrem Vater, einem eigenen Vater erzählt, der Josef, der ist von einem wilden Tier gefressen worden. Und sie haben ein bisschen Blut genommen von einer Geiss, haben da an seinen Mantel getunkt und haben den Mantel heimgeschickt zum Vater. Und 20 Jahre lang haben sie die Tat verdrängt. Sie sind nie mit der Wahrheit ans Licht gekommen. Das war gleich in ihrem Keller. Gleich in ihrem Keller. Sie haben es alle voneinander gewusst. Also die 10 Brüder, der jüngste Benjamin ist nicht dabei gewesen, die 10 Brüder haben es gewusst voneinander, was sie da gemacht haben. Und sie haben es miteinander verschwiegen und verdrängt. Und das war eine drückende Last auf ihrem Leben. Es hat ihr Leben überschattet, da bin ich mir ganz sicher. Das Blut von Josef hat an ihren Händen geklebt. Und das ist kaum anstrengend, mit dem Gefühl zu leben, wo so eine Schuld auf einem lastet. Ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Bub war, ich weiß nicht genau wie alt, vielleicht 6 oder so, bin mir richtig hässig geworden. So richtig, ich kann hässig werden, wirklich. Bin wieder richtig wütig geworden. Und dann habe ich einfach in die Scheibe bei der Tür reingegunkelt und ist kaputt gegangen. Einfach so hässig bin ich gewesen, die Scheibe kaputt gemacht. Ich habe das Fenster gesehen, genau. Die Fensterscheibe kaputt gemacht. Aus richtiger Wut. Und dann die erste Reaktion, ich bin verschrocken, ist kaputt gewesen, oder? Und was habe ich gemacht, die erste Reaktion? Ich habe versteckt. Ich weiß sogar noch wo. Ich bin ins Hühnerhäuschen, mich verstecken. Und das Glas von der Scheibe habe ich auch versteckt. Und dann weiß ich noch, ist wirklich lang her, aber ich weiß noch das bedrückende Gefühl dort in dem Hühnerhäuschen, oder? Du hast gewusst, da ist ein Seich gemacht. Und da hat wie eine Last gedrückt auf die Schulter, bis ich dann mit dem ans Licht gegangen bin. Am Josef, seine Brüder, haben den Verkauf von ihm für 20 Jahre lang versteckt. Und ich glaube, sie haben nicht die Absicht gehabt, das irgendwann noch ans Licht zu bringen. Wahrscheinlich haben sie da gar nicht mehr vorgehabt. Das ist jetzt passiert. Wir gehen weiter. Und dann sehen wir, und das ist eine Spur von der Geschichte im Josef, die vielleicht vielen nicht auffällt. Dann sehen wir, wie Gott mit den Herzen von diesen Brüdern mitleidet. Wie Gott sagt, ich schreibe nicht nur eine Geschichte mit dem Josef. Ich schreibe eine Geschichte mit seinen 10 Brüdern. Weil mir ist es so wichtig, dass die harten Herzen weich werden. Mir ist es so wichtig, dass die gefangenen Herzen befreit werden. Mir ist es so wichtig, dass die 10 Brüder wieder leben können. Gott schreibt eine gute Geschichte in allem Elend. Und das ist, was Gott macht. Gott kann sogar auf dem Schuldbrief vom eigenen Leben eine gute Geschichte anfangen zu schreiben. Und das macht er nicht nur mit dem Josef, das macht er mit seinen Brüdern. Und so lenkt Gott die Geschichte von diesen 10 Männern an einen Punkt, wo ihre Vergangenheit sie einholt. Und diese Geschichte schauen wir zusammen an. Nochmal kurz zum Josef. Der Josef ist in der Sklaverei und Gottes gute Plan mit dem Josef leitet ihn dazu, dass er einen Traum hat in der Nacht und in dem Traum sieht er, wie 7 schlimme Jahre werden auf Ägypten kommen, Jahr von der Hungersnot, aber zuerst 7 gute Jahre, Jahr vom Überfluss. Und Gott lenkt den Weg vom Josef, dass er aufsteigt, dass er Karriere macht, bis zum zweithöchsten Mann in Ägypten neben dem Pharao. Und er wird dazu eingesetzt, um während diesen 7 Jahren vom Überfluss alles Getreide zu sammeln, für die 7 Jahre, die denen schwierig werden. Und so baut er grosse Kornspeicher, die einen meinen, es sind Pyramiden, keine Ahnung, ob das stimmt. So baut er grosse Kornspeicher und es steht, er sammelt Getreide wie Sand am Meer. Wie Sand am Meer. Und nach diesen 7 Jahren kommen die 7 Jahre von einer schlimmen Hungersnot. Die Menschen haben kein Essen mehr und der Josef wird so zum göttlichen, zum von Gott eingesetzten Food Manager über ganz Ägypten. Oder er ist organisatorisch sehr begabt, das haben wir schon gesehen mit beim Potiphar und im Gefängnis. Und jetzt organisiert er die Lebensmittelverteilung für ganz Ägypten. Und dann, an dem Punkt von der biblischen Geschichte, schwenkt so die Kamera plötzlich wieder retour. Retour zu diesen 10 Brüdern, retour zum Vater von Josef, zum Jakob, zurück nach Kanaan. Weil auch die Familie von Josef kommt in die Hungersnot hinein. Die Hungersnot schwappt über Ägypten raus bis in die angrenzenden Länder. Es steht so der ganze Erdkreis, eine schlimme Hungersnot. Und auch der Jakob und seine Brüder leiden und haben kein Essen mehr. Und der Jakob sagt, ja, gehört, in Ägypten gibt es noch Getreide. Und dann schickt er seine Söhne und sagt, geht dorthin und kauft zu essen. Geht dorthin, macht einen grossen Kauf, oder so. Richtig, 2 Wochen Einkauf mit Lidl-Taschen und so. Geht auf Ägypten, macht einen grossen Kauf. Aber er sagt, und ein kleines Detail, er sagt aber, der jüngste Sohn, der Benjamin, den nehmen wir nicht mit. Der bleibt zurück. Und dann steht 1. Mose 42, den Jakob fürchtete, dass ihm etwas zustößen könnte. Und da spüren wir noch, wie der Schock vom Verlust von Josef tief in den Knochen von Jakob ist. Er ist noch nicht darüber weggekommen. Dass er sein jüngstes Kind, der Josef, verloren hat, steckt noch tief in ihm. Und er sagt, das passiert mir nicht nochmal. Der Benjamin, der geht nicht mit. Und so passiert es. Die 10 Brüder ziehen nach Ägypten. Und da müssen wir uns ein bisschen hineinversetzen. Die wandern jetzt nach Ägypten. Und das ist schon noch speziell. Das letzte Mal, wo sie so Richtung Ägypten geschaut haben, war, wo der Josef mit dieser Karawane von Sklavenhändlern nach Ägypten weggeschafft worden ist. Und ich bin sicher, wo die Richtung Ägypten laufen, das tut etwas ihrem Herz nicht. Die alte Geschichte flackert wieder auf. Die alte Situation, die Leiche im Keller, bewegt sich plötzlich wieder und klopft an ihren Herzen. Die alte Geschichte, die sie verdrängt haben, die sie weg auf die Seite geschafft haben. Und jetzt kommt also das Herzstück von der Josef-Geschichte. Also das Filet. Und zwar, dass die 10 Brüder vor dem Josef landen. Die 10 Brüder gehen einkaufen auf Ägypten und sie stehen vor dem Foodmanager vom Pharao, vor ihrem eigenen Bruder Josef, aber sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn nicht. Ist 20 Jahre her, er wird sich angezogen haben wie ein Ägypter, wird ägyptisch geredet haben. Er ist recht schon eingetaucht in die ägyptische Kultur, sie haben ihn nicht erkannt. Aber der Josef hat sie sofort erkannt. Der Josef hat sofort gesehen, dass da die seine 10 Brüder vor ihm sind. Und sie kommen und es steht, dass sie sich vor dem Josef verneigt haben. Aus Ehrfurcht. Und ich bin sicher, in dem Moment flackert im Josef sein Gedächtnis wieder etwas auf. Und zwar der Traum, den er mal als kleiner Bub geträumt hat. Der Traum von diesen 11 Gerstengaben, die vor ihm gewesen sind und sich verneigt haben vor ihm. Der Traum, der jetzt 20 Jahre später oder noch einiges später in Erfüllung geht und Realität wird. Und so stehen sie vor ihm, Brüder, vor dem Josef, und am Josef sein Herz schmilzt. Es steht immer wieder über die kommenden Kapitel dort, dass der Josef sich zurückziehen musste. Er hat sich sogar verstecken, um zu brüllen. Am Josef sein Herz ist nicht hart geworden über die 20 Jahre, sondern weich geblieben. Mit einer tiefen Liebe für seine Brüder. Und er hat sich immer wieder weggehen und brüllen. Aber der Josef macht etwas Seltsames. Er stellt seine Brüder auf die Probe. Er testet ihre Herzen. Und ich glaube, wenn er seine Brüder sieht, dann merkt er, dass Gott da eine Geschichte schreibt. Dass Gott das geführt hat und dass Gott mehr vorhat mit seinen Brüdern und dass Gott ihre Herzen zurückgewinnen will. Und so stellt er sie auf die Probe. Und er steht in der Bibel, er redete hart mit ihnen. Oder er hat tough mit ihnen geredet. Und er hat gesagt, sie sind Spion. Er hat sie beschuldigt, dass sie Spion sind aus Kanaan, wo da Ägypten wollen auskundschaften. Und dann nimmt er den Simeon und wirft ihn ins Gefängnis. Und dann verlangt er von diesen Brüdern, und ihr bringt jetzt noch den jüngsten Sohn mit zu mir, damit ich glaube, das, was er gesagt hat, dass er keine Lügner sind. Und die Brüder von Josef sind völlig geschockt. Es steckt in einem riesen Dilemma. Und dann gehen sie heim, ziehen richtig heim. Und dann schaut, dass der Josef das Geld, das sie gebraucht haben für den Einkauf, wieder zurück in ihren Getreidesack landet. Und erst daheim, also ein Sack unterwegs und der Rest daheim, merken sie, packen zu und merken, Mist, das Geld ist wieder da. Und das Dilemma ist perfekt, oder? Der Simeon im Gefängnis, das Geld wieder zurück in ihren Sack. Das heisst, das Bild ist da, dass sie Diebe sind. Und dann die grosse Forderung. Ich will euch erst wieder sehen, wenn er mit dem Jüngsten, mit dem Benjamin kommt. Und so sind sie daheim. Und dann sagt die Bibel folgende Vers. Den wollen wir zusammen lesen. 1. Mose 42. Die Brüder sagen, das büßen wir nun für unseren Bruder Josef. Sie verbindet sofort die alte Geschichte mit der jetzigen Situation. Das büßen wir nun. Wir sahen, welche Angst er hatte, als er um Erbarmen flehte. Aber wir haben nicht darauf gehört, diese Herzen sind hart und kalt geblieben. Deshalb sind wir jetzt in diese Bedrängnis gekommen. Jetzt müssen wir für sein Blut büßen. Jetzt sind wir dran. Und da sehen wir das Bußverständnis der Brüder von Josef. Merkt ihr das? Erstens, sie haben eine Übertretung gemacht. Sie haben ihre eigenen Brüder in Sklaverei verkauft. Sie sind gesündigt. Zweitens, sie sind verwütscht worden. Der Josef hat geschaut, dass sie verwütscht werden. Hat noch ein bisschen nachgeholfen. Und drittens, jetzt müssen sie dafür büßen. Jetzt büßen sie dafür. Jetzt müssen sie dafür zahlen. Jetzt wird das Blut von Josef von ihnen gefordert. Und das ist ziemlich die gleiche Logik wie die Schweizer Verkehrsbus. Die Theologie der Brüder von Josef ist etwa parallel zu der Theologie von so einem Bus. Nur, dass die Brüder nicht wissen, ob sie nachher jemals wieder werden rein und frei sein. Aber sie wissen, jetzt büssen, jetzt müssen sie zahlen für das, was sie gemacht haben. Aber, und das ist das Herz der Geschichte, aber so kommt es nicht. So kommt es nicht. Denn Gott und auch der Josef ist nicht daran interessiert, dass sie für ihre Schuld zahlen. Das ist nicht die Absicht. Er ist nicht daran interessiert, dass sie für ihre Schuld büssen. Er ist daran interessiert, dass harte Herzen weich werden. Dass gefangene Herzen frei werden. Dass sie wieder dürfen leben. Also die Brüder sind daheim in Kanaan und sie verbrauchen das ganze Getreide. Also sie haben nicht einfach gesagt, Kanaan, okay, wieder zurück nach Ägypten. Die haben das ganze Getreide gebraucht. Keine Ahnung, wie lange es da gegangen ist. Bis aufgebraucht war. Und dann stehen sie vor dem Dilemma. Dann kommt der Punkt, wo sie wieder kein zu essen haben, wieder auf Ägypten müssen. Und die Forderung steht im Raum, der Benjamin muss mit. Und sie bestürmen ihren Vater Jakob und sagen, wir können nicht gehen, wenn wir den Benjamin nicht mitnehmen. Es bleibt keine andere Wahl. Und dann kommt der Juda, ein von diesen Brüdern, und steht dann vor seinem Vater und sagt, ich bürge mit meinem Leben und dem Leben von meinen Kind, dass ich den Benjamin sicher wieder retten bringe. Hast du schon mal etwas anderes, nicht? Der Juda steht dann und sagt, ich gebe mein Leben, dass der Benjamin, dass dem nichts passiert. Da ist etwas passiert in seinem Herz. Und dann gehen sie los und ziehen wieder auf Ägypten mit ihrem jüngsten Bruder. Und wir merken, wie etwas passiert ist in den Herzen von ihnen. Wie kalte, harte Herzen weich geworden sind. Es ist am Passieren, Buß passiert. Ein Buß ist nicht einfach eine Übung, die man mal abhakt. Buß passiert. Ihre Herzen werden weich. Eine Umkehr passiert, ein Umdenken. Nicht einfach eine Zahlung für irgendeine Schuld. Nicht einfach irgendetwas, das man schnell abhökelt, sondern ihre Herzen werden weich. Und so kommen sie wieder vor den Josef. Sie stehen vor ihm. Der Simeon wird aus dem Gefängnis rausgeführt und jetzt sind sie alle da. Die 11 Brüder vor dem 12. vor dem Josef. Und der Josef geht noch einen Schritt weiter. Und er wiederholt die ganze Geschichte. Er macht das Essen für sie. Sie kaufen das Getreide und sie gehen wieder auf den Weg heim. Und dann leitet er wieder das Geld von den Einkäufen zurück in ihre Getreidesäcke. Aber damals nimmt er seinen eigenen silbrigen Becher und leitet ihn in den Sack von Benjamin, vom Jüngsten. Und nachher schickt er seine Diener und sagt, jetzt jagt ihnen an. Und dann machen sie, jagt ihnen an, tun die Säcke auf und dann kommt er zum Vorschein, der silberne Becher vom Josef selber. Und sie werden zurückgeführt vor den Josef. Sie werden als Diebe beschuldigt. Und dann wird dann Benjamin droht mit Sklaverei und Tod. Er sagt, der Benjamin, der muss jetzt in die Sklaverei. Und dann schauen sich die Brüder an. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Die Brüder stehen wieder vor dem Josef. Und die genau gleiche Situation wiederholt sich. Da ist ihre jüngste Brüder, wo in die Sklaverei gehen soll. Genau die gleiche Situation. Nur heisst er nicht Josef, sondern Benjamin. Und sie haben wieder die Wahl. Sie haben die Wahl, um ihre harten Herzen zu behalten und für sich zu schauen und zu sagen, der geht in die Sklaverei. Oder sie haben die Wahl, einen anderen Weg einzuschlagen und sie schlagen einen anderen Weg ein. Ihre Herzen sind durch und durch verändert worden. Und der Judas steht da, der Judas, der gebürgt hat vor seinem Vater, er steht da als Stellvertreter und sagt, ich gehe für den Benjamin. Nimm mich. Ich tausche mich ein. Du kannst mich haben als Sklave. Du kannst mir mit dem, ich sterbe für ihn. Ich gebe mein Leben, aber lasse den Benjamin frei. Er will das Schicksal mit dem Benjamin tauschen. Und da ist der Punkt, wo der Josef sich nicht mehr halten kann. Er steht, er bricht zusammen und er fährt an brüllen vor seinen Brüdern. Und er steht, dass er sie umarmt und küsst. Weil er hat das Wunder erlebt. Er hat das Wunder erlebt, wenn Gott harte Herzen weich macht. Er hat das Wunder erlebt, wenn Gott Menschen verändert. Er hat das Wunder erlebt, dass seine 10 Brüder zu komplett neuen Menschen geworden sind. Harte Herzen sind weich geworden. Buße ist nicht einfach eine Bezahlung für eine menschliche Schuld, sondern eine Veränderung vom Herz. Und die Geschichte nimmt ein wunderbares Happy End. Die Familie versöhnt sich, der Josef mit seinen Brüdern. Und er schickt zum Jakob, sagt, Jakob, komm auf Ägypten, der ganze Clan kommt mit allen Kindern und Grosskindern und allem Möglichen. Der ganze Clan zieht auf Ägypten. Der Josef gibt ihnen ein Land. Der Jakob kommt vor den Pharao, segnet ihn. Und der Jakob umarmt und hat seinen totglaubten Sohn wieder. Und der Band im Saal darf führen kommen. Ein Wunder passiert, ein Happy End, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das ist nicht die ganze Geschichte. Weil viele Jahre später schreibt Gott die wahre Josef-Geschichte. Die wahre Josef-Geschichte. Und zwar steht ein Nachkommen auf. Ein Nachkommen aus der Blutlinie vom Juda. Von dem Juda. Von dem Juda, der sich für den Benjamin hat wollen tauschen. Ein Nachkommen steht auf und sein Name ist Jesus Christus. Und auch Jesus, wird ungerechtfertigt, beschuldigt und mit Wut und Hass überschüttet. Und auch Jesus wird verkauft für ein bisschen Silber. Aber nicht in Sklaverei, sondern in Tod. Und seine Geschichte, die Geschichte von Jesus, führt ihn am Schluss nicht auf einen ägyptischen Thron, sondern an ein römisches Kreuz. Und dort stirbt er als der wahre Stellvertreter. Als der wahre Stellvertreter. Und er zahlt für die Schuld dieser Welt. Er tauscht sich ein für seine jüngeren Brüder und Schwestern. Er sagt, ich stand an, ich gehe in den Tod, ich gehe in die Sklaverei. Ich gebe mein Leben für dich. Das ist die wahre Josef-Geschichte. Und Kolosser 2,14 sagt so, Jesus, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und er hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er zahlt. Er hat zahlt, weil es wir nicht können. Und seine Sehnsucht heute ist genau die gleiche, wie die vom Josef, dass harte Herzen weich werden. Da ist sein Ruf, wenn es um Buß geht. Er sagt, kehret um, kommt zu mir, ich will euch Frieden und Freiheit geben, ich will, dass eure Herzen weich sind. Ich will euch vergeben, ich habe zahlt für eure Schuld. Ich tausche mich, ich bin in den Tod gegangen, damit ihr dürft Leben haben. Und so ladet er dich ein, zum Kommen mit der ganzen Vergangenheit. Und das macht er heute Morgen, er ladet dich ein, zum Kommen zu ihm. Mit 20 Jahren Vergangenheit, er ladet dich ein, zum Kommen mit dieser Leiche im Keller, wo vielleicht 20 Jahre tot da unten liegt und nie ans Licht gekommen ist. Er ladet dich ein mit einer drückenden Last, wenn du die verspürst auf deinem Leben. Und er flüstert dir ins Ohr, und da lesen wir Matthäus 11. Jesus flüstert dir ins Ohr und sagt, kommt zu mir. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und da ist das wahre Happy End. Ich denke, die Schlüsse, da ist das wahre Happy End. Nicht nur von der Geschichte von Josef, sondern von der Geschichte von dieser Welt. Und ich hoffe es von der Geschichte von dir und deinem Leben. Und ich bete. Danke, Jesus. Du bist der Nachkomme vom Judah. Du hast dich eingetauscht für uns. Du hast dein Leben gegeben. Du bist in den Tod gegangen, damit wir leben dürfen. Und du sehnst dich danach, dass unsere Herzen weich werden. Und du siehst dort, wo sie hart sind, wie Steine. Dort, wo wir uns selber verhärtet haben, über vielleicht Wochen, Monate oder Jahre. Dort, wo wir auch verhärtete Lebensmuster drinstecken. Und du sehnst dich danach, dass wir frei werden. Und ich bitte, dass heute auch passieren, und jetzt auch über die zwei Lieder, die wir singen, dass du unser Herz berührst. Dass wir die Sehnsucht spüren in dir. Dass deine Kinder, deine jüngeren Brüder und Schwestern dürfen frei und mit Freude im Leben stehen. Unbelastet. Und Jesus, wir folgen dem Ruf, wenn du sagst, kommt alle, wo ihr fast erdrückt werdet und euch und unter Lasten geplagt sind, du willst sie abnehmen. Bitte, dass das passiert in dem Moment, dass Leute, die da sind und eine Last verspüren in ihrem Leben, dürfen erleben, wie du Jesus kommst und sie lupfst. Und wie du so sehr daran interessiert bist, an unseren Herzen. Und nicht irgendeiner Bußübung, sondern daran, dass harte Herzen weich werden. Amen.